T3N Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
Hallo und herzlich willkommen zum T3N Podcast. Mein Name ist Jan Vollmer, ich bin Reporter für digitale Wirtschaft bei T3N. In der vergangenen Woche habe ich mit Timo Wölken über das digitale Dienstegesetz gesprochen. Das ist quasi das wichtigste digitale EU-Gesetz seit 20 Jahren, seit der E-Commerce-Richtlinie. Wir haben dabei vor allem über tatsächliche digitale Dienste gesprochen, also über Facebook und Google unter anderem. Und das digitale Dienstegesetz hat aber zwei Schwerpunkte. Einmal die tatsächlichen Dienste, die wir letzte Woche besprochen hatten, und einmal digitale Märkte. Und deswegen haben Timo und ich überlegt, dass wir einfach noch einen Podcast aufnehmen zum zweiten Schwerpunkt, nämlich zu den digitalen Märkten. Hi Timo.
Ja, moin. Freut mich sehr, dass wir wieder miteinander sprechen dürfen.
Wo bist du gerade? Brüssel, Berlin oder Osnabrück?
In Osnabrück im Homeoffice. Und wenn du es ganz genau wissen willst, sitze ich gerade auf meinem Sofa im Wohnzimmer und verrenke mir den Rücken, weil das irgendwie alles hier nicht so richtig arbeitsplatzkonform ist. Aber ich freue mich trotzdem sehr auf den Podcast.
Cool. Und Brüssel ist erstmal dicht gemacht worden, mehr oder weniger, ne?
Ja, genau. Also Belgien ist ja wirklich in einem Lockdown. Wenn hier in Deutschland bei den Maßnahmen der Begriff Lockdown benutzt wird, ja, gucke ich halt immer so in andere europäische Länder, wo tatsächlich wochenlang Kinder nicht raus dürfen. In Spanien zum Beispiel, jetzt in Belgien, wo quasi alles zu ist, bis auf Lebensmittelhandel und Kontaktbeschränkungen ganz massiv sind, nur eine weitere Person. Ja, also insofern ist es richtig, dass wir im Moment dann auch nicht in Brüssel in unserem Büro sind, obwohl wir natürlich rein dürften. Aber ja, zumindest mal den November werden wir sicherlich im Homeoffice verbringen wieder.
Wenn du in Brüssel wärst, würdest du wahrscheinlich eh nur Homeoffice machen, ne?
Also in Brüssel habe ich ja sozusagen ein Büro für mich alleine. Insofern kann man da dann gut auch sein. Es sind Sicherheitsmaßnahmen ergriffen worden, dass zum Beispiel die Aircondition, die Luftfilteranlage komplett auf Frischluft umgestellt ist, sodass ständig auf frische Luft reinkommt. Wir können auch noch Fenster öffnen und ich laufe quasi 8 Minuten zum Parlament von meiner Wohnung aus. Und da das Internet in der Wohnung wirklich miserabel ist, würde ich dann, wenn ich in Brüssel wäre, tatsächlich ins Büro gehen. Aber ist ja nicht notwendig.
Timo, wir haben letzte Woche über die Details des digitalen Dienstegesetzes gesprochen. Mhm. Wir haben über die Interoperabilität gesprochen, über die Möglichkeit vielleicht von WhatsApp zu, sagen wir, Signal-Nachrichten zu schicken, über Opt-outs bei sozialen Netzwerken und über kuratierte Feeds. Worüber wir nicht mehr geschafft haben zu sprechen, waren, welche Auswirkungen das digitale Dienstegesetz auch auf digitale Märkte haben wird. Ja. Und ich frage mich so ein bisschen, ist es eigentlich das der kleinere Teil oder der größere Teil des digitale Dienste-Gesetzespakets?
Tja, das kommt sicherlich darauf an, welchen Ausschuss du fragst. Der Binnenmarktausschuss wird sagen, nein, unsere Handelsplattformen sind viel wichtiger. Und nein, also vom Umfang her kann ich es nicht sagen, was am Ende größer oder kleiner wird. Und ich glaube, beide decken wichtige Bereiche ab. Also zum einen der Austausch, die soziale Interaktion ist enorm wichtig. Aber jetzt nicht nur im Lockdown, sondern für viele Menschen ist natürlich auch das Beschaffen von Waren und Dienstleistungen über das Internet schon enorm wichtig, über Plattformen enorm wichtig. Und deswegen gehören beide Teile zusammen. Deswegen haben wir ja auch zwei eigenständige Berichte im Europäischen Parlament gehabt. Und der Anwendungsbereich des Binnenmarktausschusses, des Berichts des Binnenmarktausschusses, umfasst nun mal am Ende alle Information Society Services. Also nicht nur Content Hosting, sondern eben auch das Anbieten von Waren und Dienstleistungen. Und insofern ist der IMCO-Bericht vom Anwendungsbereich vielleicht weiter. Aber wir waren dann mit unseren Regelungen, insbesondere für vertragliche Vereinbarungen zu den Nutzungsbedingungen, zielgerichtet unterwegs.
Nochmal für die Zuhörer, du bist Berichterstatter im Rechtsausschuss.
Genau, im Rechtsausschuss, der, und wir haben uns hauptsächlich beschäftigt mit den Fragen Zivil- und Handelsrecht, vertragliche Vereinbarungen, von Content-Hosting-Plattformen gegenüber ihren Nutzerinnen und Nutzern.
Und wenn sich jetzt schwer sagen lässt, welcher Teil irgendwie größer ist, in Anführungszeichen, kann man sagen, welcher Teil mehr in den Alltag der Bürgerinnen und Bürger eingreifen wird?
Das kommt auch wieder darauf an, wer sozusagen was macht. Also ich denke mal, für viele junge Menschen, die sich hauptsächlich mit ihren Freundinnen und Freunden austauschen, für Leute, die das nur dienstlich zum Austausch nutzen, sicherlich der Digital Services Act. Aber ja, jemand, der nur fürs Shoppen unterwegs ist, der Digital Market Act. Aber vielleicht schauen wir uns nochmal an, welche Plattformen erfasst sind. Der IMCO sagt nämlich, sie schauen.
IMCO ist der.
Achso, Entschuldigung, ja klar. Internal Market Committee ist deswegen die englische Abkürzung. IMCO ist der Binnenmarktausschuss. Und die haben in ihrem Bericht gesagt, wir wollen nur Plattformen mit Marktmacht, sogenannte Gatekeeper-Plattforms, uns anschauen. Und das war uns ein bisschen zu wenig im Rechtsausschuss. Wir haben gesagt, man die Plattform, die Significant Market Power erreicht hat. Für die gelten die strengeren Auflagen. Und das ist weiter als jemand, der eine marktdominierende Plattform hat. Das ist eine deutliche Einschränkung des Anwendungsbereichs, was ich ein bisschen schade finde.
Oh, warum findest du schade?
Na, weil ich glaube, dass Plattformen, die noch keine Marktdominanz haben, aber trotzdem einer der wenigen Wettbewerber sind, dafür sorgen können, dass neue Plattformen, neue Unternehmen, Startups, Scale-Ups keine Chance haben. Und deswegen hätte ich mir gewünscht, dass man da sozusagen eine niedrigere Eingriffsschwelle, sag ich jetzt mal, formuliert.
Könntest du vielleicht an Firmen festmachen, welche Firmen das schon treffen würde und welche das nicht mehr treffen würde dann nach dem IMCO-Bericht?
Naja, das Gatekeeper-Plattform würde sicherlich Google im Search-Bereich betreffen, würde Amazon sicherlich betreffen im Handelsbereich und würde das sind so die Beispiele. Bei der Frage, ob Netflix oder Apple TV oder Disney oder Sky jetzt sozusagen, wer da Marktdominanz hat, wäre ich mir schon nicht mehr so sicher. Also insofern wäre vielleicht so ein Graubereich.
Und wenn wir jetzt mal über, ich glaube, die meisten Menschen, die im Internet bestellen oder Sachen bestellen, haben schon mal bei Amazon bestellt. Was könnte der zweite Teil des digitalen Dienstegesetzes, also die digitalen Marktregulierungen, was könnten die für unser Online-Verhalten konkret bedeuten? Oder geht es vielleicht um mehr als nur Online-Shopping?
Naja, es geht schon auch in einem großen Teil um die Frage des VerbraucherInnenschutzes beim Shopping, bei der Anwendung von digitalen Diensten. Und ich glaube, das treibt tatsächlich ja auch viele um einfach, ne? Also vielleicht einmal noch einen halben Schritt zurück. Es sind auch einige gemeinsame Grundprinzipien. Also diese Berichte leben jetzt nicht völlig unabhängig voneinander, nebeneinander her, sondern schon auch im IMCO-Bericht ist ein klarer Fokus auf die Frage der Grundrechte der Nutzerinnen und Nutzer, ist auch ein Schutz vor personalisierter Werbung vorgesehen, nicht so stark wie im Rechtsausschussbericht, aber auch. Und dann kommt halt dazu die Dimension der Online-Marktplätze, wo wir wirklich nicht drauf geschaut haben, wegen der fehlenden Zuständigkeit. Und das ist wirklich der Verbraucherschutz beim Onlinehandel mit Waren, der enorm wichtig ist. Wichtig oder drin vorkommen sind zum Beispiel auch Vorgaben für Transparenz zur Produktbewertung. Also du siehst, es ist schon sehr viel mehr Waren, aber eben nicht nur, sondern es geht auch um sozusagen um Kurzzeitmietdienste, wenn ich das so schön sage, und Mobilitätsdienste, dann weiß schon jeder, worum es geht. Also auch um Airbnb, auch um die Vermietung von Scooter. Generell aber auch um die Produktsicherheit von angebotenen Waren aus Drittstaaten. Also insofern. Okay,
wenn wir das zusammenfassen würden, könnte der zweite Teil so Airbnb treffen, er könnte Uber treffen, er könnte vielleicht eine Plattform wie Fiverr treffen, Amazon, Lyft vielleicht noch, ich weiß nicht genau, also vielleicht gibt es noch größere Player, die mir nicht einfallen.
Man kann vielleicht sagen, überall da, wo online sich materialisiert, indem man irgendwas am Ende anfassen kann. Sei es nun das Auto, in dem man fährt oder den Scooter, den man benutzt oder das Produkt, das man dann kauft und irgendwann in den Händen hält.
Behaltet auch in Zeiten von New Work und New Normal die Kontrolle mit Claudia, Europas führender Business-Cloud-Telefonanlage von Enfone. Claudia ist die clevere Lösung für moderne Cloud-Business-Kommunikation in eurem Unternehmen. Kostensparend, kompatibel und auch in Zeiten von Homeoffice extrem zuverlässig. So seid ihr etwa mit der praktischen Erweiterung Envoice for MS Teams auch innerhalb der Microsoft Teams Software ganz normal unter eurer gewohnten Rufnummer erreichbar. Macht jetzt das Beste aus New Normal auf enfone.com.
Und was genau ist eure oder deine Hoffnung, was sich da ändern kann und was sich ändern sollte?
Nee, vielleicht erstmal geschaut durch die Brille von Verbraucherinnen und Verbrauchern. Da sehen wir schon einige Probleme. Zum einen gibt es kaum noch Schutz vor gefälschten Produkten, weil Plattformen sagen, wie Amazon Marketplace zum Beispiel oder auch Zalando, wenn auf der Plattform ein Produkt von einem Händler, einer Händlerin verkauft wird, dann sagt die Plattform, naja, damit habe ich ja nichts zu tun. Und das ist natürlich für Verbraucherinnen und Verbraucher gerade, nehmen wir als Beispiel die Atemschutzmasken oder die Gesichtsmasken, die jetzt bestellt werden. Wenn da zwar FFP2 draufsteht, aber ich am Ende irgendwie einen gebrauchten Socken irgendwie bekomme, an wen wende ich mich? Naturgemäß würde ich mich an Amazon wenden, aber wenn ich das jetzt direkt von einem Importeur, Exporteur aus China bestellt hätte, dann bringt mir Amazon an der Stelle wenig. Und da glaube ich, müssen wir schon sehr genau hinschauen, ob das bei der Dominanz, die solche Plattformen haben, noch richtig ist. Also Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher vor gefälschten, illegalen, unsicheren Produkten ist wichtig gegenüber den Händlern und Händlern, aber auch gegenüber der Plattform.
Zeichnet sich da schon irgendwas ab? Also was da irgendwie, also was fordern die Berichte in dem Sinne? Fordern die eine Umtauschpflicht oder eine Garantie in irgendeine Richtung? Oder?
Sie sagen, die Plattform, die ihren Service für Händlerinnen und Händler anbietet, muss wissen, wer der Händler ist und muss sozusagen eine Verbindlichkeit herstellen können. Also dahinter das wird sozusagen umschrieben mit dem wunderschönen Begriff Know Your Business Customer, also kenne deinen Handelspartner. Mhm. Und dieses Know Your Customer, dieses Know Your Customer Prinzip ist ein bisschen ambivalent, denn wenn es Know Your Customer ist, dann versteckt sich dahinter schnell die Aufhebung der Anonymität. Aber Know Your Business Customer kann ich aus einer VerbraucherInnen-Perspektive schon nachvollziehen, dass man die großen Gatekeeper-Plattformen dazu verpflichtet, zu wissen, wer handelt da eigentlich, die zu identifizieren, damit ich am Ende des Tages, wenn es ein Problem gibt, halt weiß, an wen ich mich halten kann.
Aber das würde mir jetzt erstmal nichts nutzen, wenn ich jetzt den gebrauchten Socken statt der FFP2-Maske nach Hause geschickt bekomme. Und dann Amazon weiß, wer mir den geschickt hat, aber ich nicht.
Genau. Aber du hast dann den Anspruch darauf, dass die Plattform dir das mitteilt. Und jetzt ist die Plattform ja schnell dabei zu sagen, na sorry, wir stellen hier nur die Infrastruktur für die Ware zur Verfügung. Da können wir nichts für. Und das ist natürlich dann ein Problem, wenn es wirklich um gefälschte, fehlerhafte Waren geht. Dann sind die Plattformen sozusagen, sagen sie oft, naja, wir können sie niemanden identifizieren, deswegen können wir gegen diese Betrug leider auch nichts machen und das halte ich für falsch.
Aber ist das wirklich ein Problem? Also.
Ja.
Natürlich ist es nicht schön, das meine ich damit nicht. Aber ist es, also ich glaube, in meinem persönlichen Umfeld kenne ich, glaube ich, wenig Leute, die sagen, Mensch, Amazon hat mir irgendwas Gefälschtes nach Hause geschickt, was ich da bestellt habe. Jetzt werde ich es nicht mehr los, sondern ich habe immer das Gefühl, dass, ich meine, wenn wir über Online-Shopping reden, reden wir eigentlich größtenteils um Amazon, wenn man ehrlich ist. Und da habe ich immer das Gefühl, okay, Amazon versucht einfach möglichst viele Kunden zu haben und das möglichst breit aufgestellt zu sein und irgendwie neigt dann dazu, also eher Druck auf die Verkäufer auszuüben, mhm, als auf die Käufer. Und irgendwie als Käufer habe ich das Gefühl, es ist eigentlich immer, kann ich eigentlich immer alles zurückschicken, annullieren, zurücküberwiesen kriegen, whatever.
Ja, nur in dem Moment, wenn dann vielleicht das gefälschte Produkt dich ausspioniert, weil es irgendwie eine Puppe ist, die ein Mikrofon verbaut hat, oder dir platzt der Topfboden auf, wenn du es auf 180 Grad in den Backofen stellst oder sowas und dann Schaden entsteht, dann ist auch bei Amazon irgendwann Schluss mit der Freundlichkeit. Dann sagen sie auch nicht, ah ja, stimmt, Produktsicherheitsgesetz, das machen wir. Keine Sorge, Schadensersatz, kein Thema. Das wird hier nicht passieren. Also man muss da, glaube ich, schon weiterdenken. Und dann, also ich habe ja nur angefangen mit der Verbraucherinnenbrille sozusagen und der Lösung des neuen Business Customer. Und ansonsten hast du recht. Gerade auch für Händlerinnen und Händler sind übermächtige Plattformen ein großes Problem. Weil die natürlich dann auch, ich meine, wir kennen die Beispiele, dass Amazon dann feststellt, oh Mensch, dieses eine Produkt, keine Ahnung, Ventilatoren in Gold kommen wunderbar an von dem Händler. Der hat vielleicht das ganze Lager noch damit voll. Und dann entscheidet sich Amazon, gut, das verkaufen wir selber. Wir machen Amazon Essentials goldener Ventilator. Und dann sitzt der Verkäufer da. So, und das sind unfaire Geschäftspraktiken, die tatsächlich dann nicht passieren dürfen.
Okay, also würde quasi in beide Seiten absichern. Ja. Das würde jetzt Es würde irgendwie transparenter für die Kunden machen, wo er genau die Waren herbekommt, wenn er sie über Amazon bestellt. Es würde es aber auch transparenter für die Händler machen.
Genau, da geht es sogar noch deutlich weiter. Es gibt dann eine Liste von Aktivitäten, die erlaubt oder nicht mehr erlaubt sein dürfen. Und dazu gibt es dann auch, das überlegt sich die Kommission jetzt auch schon deutlich, die überlegt, so einen Ansatz zu machen, gewisse Tätigkeiten sind so unfair, die kommen auf die Blacklist. Die dürfen Plattformen mit Gatekeeper-Funktion, also mit Dominanzfunktion, nicht mehr machen. Dazu gehört zum Beispiel eine bevorzugte Platzierung oder Bewertung eigener Angebote in Suchfunktionen. Weil das natürlich dann, die haben die Daten, was suchen die Anbieter, was suchen Kundinnen und Kunden, ja, und können dann ihre eigenen Produkte besser platzieren, als das der Händler machen kann, der auf der Plattform unterwegs ist. Dazu gehört, soll ich noch ein paar mehr Beispiele nennen oder ist das jetzt schon zu speziell? Keine Ahnung.
Nee, also ich würde mir jetzt so Amazon Essentials vorstellen. Also so, dass wenn Amazon sagt, pass auf, ja, deine goldenen Ventilatoren oder meinetwegen, was auch immer gerade viel gesucht wird, wird dann weit oben gelistet. Ja. Oder meinetwegen Google listet, wenn ich jetzt nach Werbung schalten, Google listet Google den eigenen Werbeservice ganz oben.
Ganz genau, sowas gehört dazu. Es wäre dann auch möglich, dass zum Beispiel User, die sich auf einer Gatekeeper-Plattform registrieren, nehmen wir Apple Music, und die dann, oder nein, andersrum, die gezwungen werden, sich auf einer Gatekeeper-Plattform zu registrieren, um ein anderes Produkt des Gatekeepers auch nutzen zu können. Also ich glaube, bei Apple ist es, wenn du Apple Music benutzt, dann musst du eh schon im Apple-Ökosystem drin sein. Jetzt, klar, Google macht das auch, aber ich wollte mal ein anderes Beispiel sozusagen nehmen. Das sind so Dinge, die dann grundsätzlich verboten sein sollen, was ich schon für sehr sinnvoll halte. Und diese Liste, wie sie dann genau aussieht, ist natürlich erst am Ende des Gesetzesgebungsprozesses steht das fest, aber das ist jetzt mal so eine erste Idee.
Ja. Was wären denn noch für Punkte auf der Liste, die so einschneidend wären?
Genau, zum Beispiel Nutzung von Daten von Anbietern, die Gatekeeper-Plattform für eigene kommerzielle Vorteile nutzen, im direkten Wettbewerb mit jemandem, der die Plattform nutzt. Ja. Es ist ein bisschen kompliziert. dann zum Beispiel.
Moment, ganz kurz. Ja. Also ja, genau, du wolltest gerade ein Beispiel bringen.
Zum Beispiel auch wieder das Wissen, dass Nutzerinnen und Nutzer, die Seife kaufen, auch immer noch Q-Tips danach kaufen. Hm. Das ist etwas, was der Verkäufer der Seife, des Seifen-Online-Shops auf Amazon, vielleicht nicht weiß. So, und das Amazon das nutzt, das aber nicht den Wettbewerbern sozusagen ermöglicht, ist dann nicht in Ordnung, wäre verboten.
Aber da müsste ich ja schon relativ genau wissen, was Amazon weiß, um da eingreifen zu können oder regulieren zu können, oder?
Ja, aber das ist ja, diese Vorschläge sind jetzt sozusagen schon von der Kommission durchgesickert und die haben ja auch schon dieses Beteiligungsverfahren durchgeführt, dieses Konsultationsverfahren, und die wissen jetzt auch schon, wo die Probleme liegen. Aber natürlich, völlig richtig, Transparenz auch für die Plattform ist auch ein wichtiger Punkt, wieder im Bereich des IMCO-Berichts.
Hm. Ja. Alright.
Ich weiß nicht, und dann, also das sind vielleicht so Beispiele für diese Blacklist, die grundsätzlich verboten sind. Dann gibt es auch eine Whitelist, was sozusagen Pflichten für Gatekeeper-Plattformen sind. Also, und da, sie müssen zum Beispiel jährlich ein Audit darüber machen, welche Auswirkungen ihre Werbepraktiken haben. Sie sollen Informationen an die zuständigen Behörden zur Verfügung stellen. Das betrifft insbesondere Airbnb bei der Frage der Besteuerung. Ja, also wir alle kennen das Phänomen, dass Wohnungen, die eigentlich für das Wohnen da ist, Wien ist da ganz besonders hart von betroffen, die sind in dem Prozess auch sehr laut als Stadt. Die sagen, ja, wir versuchen hier Wohnraum für die Wienerinnen und Wiener zu organisieren und alle machen nur noch Airbnb und dann kriegen wir dann nicht mehr Steuereinnahmen. Mhm. Und das wird sozusagen eine Pflicht für den Gatekeeper zu interagieren. Und dann sollen zum Beispiel Compliance Officer benannt werden, die für die Einhaltung der Maßnahmen zuständig sind und die man auch ansprechen kann. Also oftmals hat man ja bei online agierenden Unternehmen auch nicht immer sofort jemanden, den man auch adressieren kann.
Das aber jetzt für die Kunden oder für die
Behörden.
Okay.
Genau, für die Behörden. Also das wären dann sozusagen so Pflichten beispielsweise. Und dann gibt es so eine Graylist. Also da weiß man noch nicht, ist das eigentlich gut, böse Einzelfallbetrachtung, wo dann Behörden einschreiten sollen. Zum Beispiel das Sammeln personenbezogener Daten über das Maß hinaus, was für die Erbringung des Dienstes nötig ist. Kann sagen, die Plattform, wir brauchen das. Und wenn dann jemand feststellt, die Datenschutzbehörde zum Beispiel, nee, das ist Quatsch, dann sagt die Datenschutzbehörde, nein, dieses Datenset braucht ihr jetzt nun wirklich nicht, um euren Service anzubieten. Genau. Also das.
Aber Graylist bedeutet jetzt, das sind noch Praktiken, bei denen man nicht so ganz klar ist, in welche Richtung das jetzt geht, oder?
Nee, das sind Praktiken, bei denen die Behörde hinschauen muss. Also die Praktiken an sich, das Sammeln von personenbezogenen Daten ist problematisch, kann aber unproblematisch sein. So rum würde ich, also per Default erstmal skeptisch und die Behörde muss dann was tun, wenn dann wirklich Skepsis angebracht ist. Aber es kann halt auch sein, keine Ahnung, Datenverarbeitung funktioniert wunderbar, ist zweckgebunden, es gibt eine Einwilligung, dann ist kein Einschreiten erforderlich.
Handys sind mittlerweile mehr als Telefone, klar. Und mit dem zukunftsweisenden Mate 40 Pro weckt Huawei jetzt den Pionier in dir. Auf einzigartige Weise kombiniert das neue Smartphone Innovation, Ästhetik und Technologie im einzigartigen Space Ring Design, zum Beispiel in Mystic Silver, das je nach Lichteinfall in verschiedenen Farben schimmert. Und natürlich die integrierte Leica Dreifachkamera, die euch revolutionäre Fotos und Videos liefert, die auf dem Huawei Horizon Display mit OLED-Technologie nie schöner waren. Neugierig? Mehr Infos dazu gibt's auf consumer.huawei.com/de.
Also das heißt, die neue digitale Märkte-Gesetzgebung steht, könnte man schon einteilen jetzt in eine Blacklist, diese Whitelist und eine Greylist. Das würde schon Sinn machen, um das zu verstehen.
Genau, das würde schon Sinn machen, ist ein guter erster Schritt, finde ich. Und gerade auch die Identifikation von schädlichen Geschäftspraktiken ist wichtig. Ich glaube, das ist auch richtig, dass die Kommission jetzt plant, diese Wettbewerbsfragen, die der IMCO ja sich auch anschaut, in dem Digital Markets Act zusammenzufassen und davon die Frage des Digital Services Act, was wir letzte Woche besprochen haben, dass man das sozusagen getrennt voneinander betrachtet. Ich glaube, dass das auch sehr viel Sinn macht, weil das eine gewisse Struktur in dieses Wirrwarr bringt.
Ja, ich muss sagen, ich beschäftige mich ja viel mit digitalen Themen, naturgemäß. Ich finde es auch super komplex und ich frage mich auch so ein bisschen, wie die Europäische Kommission da die Manpower oder Womanpower aufbringen will, da überhaupt so tief durch die jeweiligen Geschäftspraxen durchzusteigen. Also letztendlich weiß ja nur Amazon, wie Amazon genau funktioniert, welche Daten sie haben und welche Daten da was genau auslösen und irgendwie verkaufsentscheidend sind oder meinetwegen auch marktbeherrschend sind. Und man müsste ja schon sehr tief drinstecken, um zu wissen, was da vor sich geht und wo die Vorteile eigentlich herkommen.
Absolut richtig. Es kann an der Umsetzung dann sozusagen scheitern. Also Einhaltung, Überwachung, Umsetzung sind die absoluten Key Points hier. Und ich glaube, dass deswegen es wichtig ist, dass man auch Meldemechanismen bekommt. Also wenn Verbraucherinnen und Verbraucher feststellen, irgendwas ist hier komisch, ja, dass man dann melden kann. Und vor allen Dingen, und deswegen war es mir ja in meinem Bericht auch so wichtig, dass wir darauf achten, dass es eine starke europäische, eine echte Agentur gibt, die sich das dann eben auch anschauen kann und nicht nur die Zusammenarbeit zwischen den nationalen Behörden. Im IMCO-Bericht ist das nicht so stark formuliert. Also da gibt es nur die Idee der Zusammenarbeit zwischen nationalen Behörden. Aber das ist absolut wichtig für die Umsetzung.
Wie sähe so eine Agentur aus? Das klingt so ein bisschen nach so einer europäischen Internetpolizei.
Ja, Internetpolizei würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist schon, es soll dann schon eine Agentur oder eine Einheit sein, die das Recht hat zu sagen, du Amazon diskriminierst neue Händler, weil du deren Produkt jetzt verkaufst und dafür kriegst du eine Strafe. Und das bis jetzt musst du das ja alles übers Wettbewerbsrecht regeln. Und das ist ganz häufig ein zu unbewegliches Schwert, sag ich mal. Ja, Schwert eben nicht, sondern das ist meistens wie so eine Guillotine, aber die kriegst du halt nicht dahin, wenn ein kleines Problem irgendwie vorherrscht. Mhm. Und deswegen ist es wichtig, dass man Eingriffsschwellen niedriger macht, genauer sagt, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt, um dann auch ein bisschen, sag ich mal, strategischer sozusagen gewisse Praktiken zu unterbinden.
Und ich meine, Agentur, würde das wirklich Agentur heißen oder Agency oder wie kann man sich das vorstellen?
Also die Namen sind ja dann immer so ein bisschen unterschiedlich. Die Frage ist halt auf der europäischen Ebene, wie viel Eingriffsbefugnis haben sie? Also ist es eine Agentur, die nur der Europäischen der Europäischen Kommission zuarbeitet? Oder ist es auch eine, die auch eigene Entscheidungen treffen kann, wie die EMA, also die Medical Agency? Die kann in ihrem Wirkbereich selber auch Entscheidungen treffen, mit Rückkopplung an die Kommission, ja, aber selber auch Entscheidungen treffen. Das ist anders als ECDC, das ist ja die Behörde für Seuchenkontrolle, die ja jetzt auch in aller Munde ist bei Corona, die können am Ende des Tages nicht mehr machen als schöne Grafiken. Ja, die können keine eigenen Entscheidungen treffen. Und da ist halt dann schon die Frage, wie man es ausgestaltet. Und ich glaube, den Fehler, den wir im Datenschutz gemacht haben, wo wir gesagt haben, jede nationale Behörde ist dafür zuständig, sollten wir nicht wiederholen. Denn wir sehen doch, dass der Markt darauf reagiert und sich Unternehmen, die datenschutzrechtlich Probleme haben könnten, da ansiedeln, wo die Behörde eher dafür sozusagen ihren Auftrag eher sieht, die Unternehmen zu schützen und nicht die Rechte von Verbraucherinnen und Verbrauchern. Und ja, ich rede von der irischen Datenschutzbehörde. Und ich glaube, dass diesen Fehler dürfen wir in diesem Bereich nicht wiederholen. Und deswegen mein Plädoyer für eine europäische Agentur, die dann auch Rechte hat, einzugreifen.
Und wie schätzt du die Chancen dafür ein, dass es so eine Agentur, also eine effektive Agentur geben wird?
Das ist schwierig. Sowohl in meinem Bericht im Rechtsausschuss als auch im IMCO ist die Idee insbesondere von den Konservativen und von den Liberalen nicht sehr unterstützt worden. Ich habe es immerhin geschafft, dass bei mir der Begriff europäische Agentur noch drin auftaucht. Im IMCO ist davon keine Rede mehr, sondern nur von einer starken Kooperation. Ist allerdings auch eine Frage, die sich Richtung Ende hin entscheiden wird, denke ich mal. Aber ja, für mich wäre es halt wichtig, dass wir da aus der Datenschutz, aus dem Datenschutz-Debakel will ich jetzt nicht nennen, aber aus dem Querelen lernen.
Und die Liberalen und Konservativen finden, dass es ein zu starker Eingriff in die Freiheiten der Märkte und der Unternehmen ist.
Ja, und wahrscheinlich auch, wahrscheinlich wird das nicht das Argument sein, sondern das Argument wird sein, das ist mitgliedstaatliche Autorität. Aber was dahinter steht, ist tatsächlich dann die Frage der effektiven Durchsetzung. Und daran hapert es doch häufig, dass man zwar schöne Regeln hat, sie dann aber nicht umsetzen kann. Aber ja, noch ist die Messe ja nicht gelesen. So, ne? Der Vorschlag der Kommission liegt ja auch noch nicht auf dem Tisch. Aber die Positionierung im Co. ist da schon an der Stelle nicht so stark, wie ich es mir wünschen würde.
Und wie schätzt du, ich meine, du sagtest gerade, noch liegt der Vorschlag nicht auf dem Tisch. Kann man irgendwie absehen, wie die, was die Europäische Kommission aus euren Berichten machen wird? Ob die das umsetzen werden oder ob die das eher links liegen lassen werden?
Also es gibt Leaks. Entschuldigung, jetzt muss ich einmal Luft holen. Es gibt Leaks, die aber natürlich noch vor unseren Beschlussfassungen da waren, die Konsultation läuft. Also insofern kann man das noch nicht so wirklich sagen. Ich glaube, dass die Kommission verstanden hat, dass der Schutz der Grundrechte uns wichtig ist. Und die Aufteilung in den Digital Service Act und den Digital Market Act ist, glaube ich, auch sehr sinnvoll. Aber vielleicht anekdotisch, die Frage nach der personalisierten Werbung. Das ist nun etwas, das haben wir in der letzten Folge super ausführlich diskutiert und ich freue mich immer noch, dass das durchgekommen ist. Aber das stößt natürlich auch auf viel Kritik und Ablehnung von den Leuten, die diese personalisierte Werbung insbesondere einsetzen. Und da wurde die Kommissarin Vestager gefragt, ob die Kommission denn jetzt in dem Bereich was machen würde. Und dann hat sie gesagt, naja, wir haben uns das noch nicht angeschaut. Werden uns das auch nicht anschauen. So ungefähr war ihre Antwort. Und das finde ich schon ein bisschen komisch, denn zum einen ist die Frage nach personalisierter Werbung Teil der Stakeholder-Konsultation. Ja, ist explizit drin.
Und was zum anderen ist die Stakeholder-Konsultation?
So, vor jedem Vorschlag, den die Kommission macht, führen sie im Rahmen ihrer guten Gesetzgebungspraxis eine Konsultation durch und fragen Leute, die interessiert sind, ey, was haltet ihr denn davon, wenn wir in dem Bereich das machen oder wozu setzt ihr eigentlich jenes ein und was ist eure Empfehlung für den Gesetzestext? So ein bisschen, ja? Und anhand verschiedener Problemfelder fragt die Kommission dann ab und dann kann sie relativ schnell sehen, okay, das ist das Interesse von, ich nehme jetzt mal großen Plattformen, das ist das Interesse der VerbraucherInnenverbände, das ist das Interesse von unabhängigen HändlerInnen und dann kann sie das sozusagen bei ihrem Vorschlag mit berücksichtigen und sagen, der Markt oder die MarktteilnehmerInnen erwarten Folgendes von uns, deswegen ist hier unser Vorschlag. Das ist eigentlich ein sehr sinnvoller Prozess, der dauert aber natürlich auch. Und je besser du aufgestellt bist, je stärker dein Verband ist, deine Lobbyorganisation zum Beispiel, umso besser ist natürlich auch deine Stellungnahme. Aber grundsätzlich ist das Prinzip richtig. So, und da gab es zum Beispiel in dieser Konsultation auch eine explizite Frage, nach personalisierter Werbung. Und die Kommissarin Jourová hat zum Beispiel mit Twitter sehr, darüber hat sie selber getwittert, sich getroffen. Und da haben sie über die Auswirkungen von personalisierter Werbung auf die Kommunikation gesprochen. Und insofern glaube ich, Frau Vestager, nicht, dass dieses Thema kein Thema innerhalb der Kommission ist. Aber ich denke, dass es da noch keine abschließende Meinung zu gibt. Also insofern kann man das noch schwer sagen, was dann tatsächlich drin ist. Aber ich habe die große Erwartung, dass die ja doch mit großer Mehrheit verabschiedeten Berichte der Kommission so ein bisschen zu denken geben, dass sie jetzt nicht mit völlig diametralen Vorschlägen um die Ecke kommen müssen.
Nun spielen aber auch irgendwie die Tech-Konzerne mittlerweile eine relativ große Rolle in Brüssel.
Absolut.
Ich glaube, die Google allein hat, glaube ich, 2019 rund 8 Millionen Euro für Lobbyismus oder Lobbying in Brüssel ausgegeben, was, glaube ich, ungefähr so viel war wie die Summe oder die Ausgaben der größten 6 oder 7 Autokonzerne in Brüssel. Für Lobbyismus?
Die Zahlenvergleich weiß ich gerade nicht, aber dass die Tech-Konzerne jetzt gerade ihre Lobbybemühungen massiv erhöhen, ist klar und steht fest. Und wenn die Halbwertszeit des DSA so lang ist wie die von der E-Commerce-Richtlinie, kann man das auch verstehen. Denn das Ding wird dann für 10, 15, 20 Jahre die Spielregeln vorgeben. Und der Einfluss, ich meine, es ist jetzt auch gerade eine Lobbystrategie von Google zum Beispiel geleakt worden, wo dann explizit drauf stand, unser Ziel ist es, Digitalkommissar Breton zu schwächen. Dann hat man gesehen, mit wem sie sich treffen. Dann ging sogar so ins Detail, am 5. Oktober war ein Gespräch mit Axel Voss drauf. Ja, also schon sehr, sehr, sehr genau, sehr detailliert das aufgezählt und das macht schon deutlich, wie massiv das Interesse ist und das Lobbying an der Stelle auch ist. Und deswegen für mich dann ganz wichtig, dass Transparenz in den Prozess kommt. Ja? Also ich finde, jedes dieser Treffen gehört zumindest auf die Website der Abgeordneten. Ich veröffentliche meine Treffen deswegen auch. Die Kommission muss dann noch deutlich besser werden und gerade auch der Rat, der ja dann auch eine wichtige Rolle spielt.
Aber was kann Google sich für 8 Millionen Euro pro Jahr in Brüssel kaufen? Glaubst du, die können, also jetzt,
nein, naja.
Nicht nur Google, ist ein Google mit 8 Millionen, ist ein Facebook mit, glaube ich, 3,5 Millionen. Ja. Bekommt man da die Macht, Studien, mitzuspielen? Also ne. könnte es sein, dass wir in, sagen wir mal, in 3, 4, 5 Jahren auf diese ob das Digitale Dienstegesetz oder das DSA, wie du das nennst, Digital Service Act, zurückschauen und denken, okay, hier, doch ein Sieg für die großen Plattformen, weil die einfach mehr finanzielle Power in Brüssel hatten.
Es kann sein. Ich versuche aktiv dagegen zu steuern. Ich habe mich zum Beispiel für meinen Bericht sehr aktiv auch mit NGOs getroffen, weil ich einfach dieses Kräftegleichgewicht haben möchte. Also die ganze Frage des Lobbyismus ist natürlich eine Frage, wie setzt du das Geld ein? Also wenn du nur ein teures Büro anmietest und da eine teure Kaffeemaschine hinstellst, dann hast du dadurch noch keinen Einfluss gewonnen. Wenn du dazu aber noch gute MitarbeiterInnen hast, die gut vernetzt sind, sehr umtriebig sind, wissen, wovon sie reden, aber das ist das eine. Also, dass der Google-Vertreter mit seinem Badge kommt und sagt, guten Tag, ich bin Google. Dagegen ist nichts einzuwenden. Ich bin auch von Google angeschrieben worden. Jetzt haben wir uns noch nicht getroffen, aber ich halte das schon auch für sinnvoll, sich mit großen Unternehmen zu treffen, die ja auch einen großen Einfluss haben. Aber das muss transparent sein. So. Aber darum geht es ja nicht nur, sondern es geht dann auch um diese, und das ist auch in dieser Strategie mitgelegt worden, es geht auch darum, dass Studien finanziert werden. Es geht auch darum, und das ist überhaupt nicht reguliert, die Frage nach Thinktanks, die dann mit Ideen und Positionspapieren um die Ecke kommen. Und wenn dann der Thinktank für digitale Rechte heißt, aber hauptsächlich finanziert ist von Facebook, Twitter und Amazon, rein fiktiv, und man sozusagen dann als MEP, als Abgeordneter des Strategiepapiers Thinktanks Digital Citizens Rights bekommt, aber nicht weiß, wer eigentlich dahinter steht und woher das Geld kommt und dann denkt, ach ja, okay, das geht also um BürgerInnenrechte online, dann ist das ein Problem und das wird angewendet, ja, und das kostet Geld. Aber was genau, müsstest du vielleicht mal eine Podcast-Aufnahme mit Google oder Facebook machen, und die dann fragen, was eigentlich mit dem Geld passiert.
Das wäre vielleicht eine ganz gute Idee. Ich glaube, eine zweite Frage, eine zweite Hürde, die ich da sehe, ist die Schwierigkeit, all die Dinge, die die EU-Kommission, wenn sie sie denn wollen, oder die Parlamentarier wollen, auch zu verschriftlichen und irgendwie sinnvoll in Gesetze zu gießen. Ich meine, es ist ja, wenn wir jetzt, wir hatten vorhin schon das Thema, dass es schwierig ist, Amazon genau zu sagen oder genau vorzuschreiben, welche Daten Amazon intern geteilt werden müssen, weil das einfach ein sehr, sehr komplexe Systeme sind. Mhm. Noch schwieriger, als das zu wollen oder sich sicher zu sein, was man will, wäre ja, dass irgendwie, also man kann ja in ein Gesetz nicht reinschreiben, Amazon muss dies und jenes tun, sondern man muss es ja allgemein formulieren und auf einer Basis, auf der man auch irgendwie effektiv klagen kann, auf der eine bestimmte Rechtssicherheit entsteht. Ist das nicht auch ein ungeheuer schwieriger Prozess?
Ist es, und deswegen halte ich diesen Ansatz mit den verschiedenen Listen, also Black, White und Grey List, keine Ahnung, ob die Farben am Ende so bleiben, ist auch Wumpe, aber für richtig. Man hat erkannt, ein gewisses Verhalten ist schädlich, deswegen darf das nicht passieren und deswegen versucht man das für alle Plattformen möglichst objektiv zu formulieren und zu verbieten. Wichtig ist der Punkt, dass man als Gesetzgeber immer allgemeinverbindliche Regeln hat, woraus man nicht sozusagen schließen kann, oh, dieses ist ein Einzelfallgesetz. Ja, das ist nur dazu da, um nur bei Amazon eine ganz konkrete Praktik zu verbieten. Das geht natürlich nicht. Es muss alle sozusagen erfassen. Und deswegen ist der Ansatz mit den Listen so gut. Und ich verstehe deswegen auch, warum es Grey Lists gibt. Also nicht nur die Pflichten, nicht nur die Verbote, sondern auch die Einzelfallprüfung. Weil es einfach Dinge gibt, die schädlich und unschädlich zugleich sein können. Ne? Ja.
Wie sieht das aus mit, ich meine, ich finde es eh total beeindruckend, dass die E-Commerce-Richtlinie 20 Jahre alt ist.
Ja.
Und also die wichtigsten digitalen Gesetze, ich meine die E-Commerce-Richtlinie und in USA der Paragraph 230 der Digital Decency Act.
Yes.
Das sind ja beides unglaublich alte Gesetze, heißt also nicht unglaublich alt, aber in der digitalen Zeit sehr alte Gesetze, die noch sehr dynamische Systeme regulieren. Mhm. Und ich könnte mir gut vorstellen, wenn wir jetzt, ich meine, dieses Jahr kam TikTok groß oder wurde TikTok groß und plötzlich war China ein Riesenthema, auch schon im letzten Jahr mit 5G. Also worauf ich hinaus will, die Herausforderungen ändern sich unglaublich schnell. Und ich würde fast behaupten, dass eine der Dinge, die sicher sind, ist, dass wir in 5 Jahren andere Probleme haben werden und andere Herausforderungen und vielleicht auch andere Player, als wir sie jetzt haben.
Ja.
Wie sieht es aus? Wäre das Europäische Parlament und die Europäische Kommission, ich meine, haben die das auf dem Schirm und irgendwie sind die sich da auch bewusst, dass sowas schnell Updates brauchen könnte? Oder also, ist es jetzt die Idee, okay, wir lassen nochmal 20 Jahre ins Land ziehen und machen dann die nächste Richtlinie?
Bei der Urheberrechtsrichtlinie zum Beispiel war das ein Argument von mir zu sagen, wir dürfen das nicht so machen wie jetzt, wie es dann am Ende gekommen ist, weil man gesagt hat, das gilt. Außer folgende Plattformen sind nicht erfasst und dann kamen Rückausnahmen für eBay, für Dropbox, you name it, weil das sozusagen dann, wir wussten ja nicht, welche Plattformen es in 5 Jahren geben wird und ob das ein Problem ist oder nicht. Ja? Deswegen halte ich diese Art von Gesetzgebung für falsch. Jetzt könntest du sagen, naja gut, aber du hast doch gerade gesagt, du findest die Listen total toll und da stehen jetzt Praktiken drauf, die verboten sind und in 5 Jahren gibt es eine neue Praktik, die niemand vorhersehen kann. Und das stimmt. Deswegen ist die Frage, ob das dieser abschließende Katalog, wie man den anfasst und wie man den aktuell hält. Das kann man immer mit einer Gesetzgebungsänderung machen. Das ist dann sehr schwierig umzusetzen, hat große Hürden. Man kann sagen, die Kommission erhält die Befugnis, jedes Jahr die Liste zu ändern. Das wird die Kommission sicherlich auch vorschlagen, weil sie das immer tut. Aber das hielte ich auch nicht für richtig, dass es nur die Kommission ist. Und deswegen wird es sicherlich dann am Ende zu so einer Durchführungsgesetzgebung kommen. Die Kommission sagt, pass auf, wir haben aufgrund von Beschwerden und auch unserer Marktbeobachtung gesehen, ab sofort ist es auch ein Problem, dass, weiß ich nicht, Plattformen, die HTTPS-Verschlüsselung nur noch für ihre eigenen Produkte anbieten. Aber wenn du bei einem Drittanbieter auf ihrer Plattform kaufst, dann ist es nicht mehr secure. So, willkürliches Beispiel. Aber das sind wir uns alle einig, wäre schädlich, wäre ein Wettbewerbsnachteil, gehört deswegen auf die Blacklist. Dann schlägt die Kommission das vor und Parlament und Kommission gucken sich nur diesen Vorschlag, Parlament und Rat gucken sich nur diesen Vorschlag an und sagen, jawohl, das ändern wir. Alles andere bleibt. Deswegen glaube ich, dass dieser Listenansatz so schlau ist, weil er grundsätzlich den Digital Market Act mit der Definition für ab wann ist jemand Gatekeeper, ab wann bist du von der Gesetzgebung erfasst, alles lassen würde. Aber den Anforderungskatalog könnte man schneller, unkomplizierter updaten und damit sozusagen am Puls der Zeit halten. Das halte ich deswegen für sinnvoll, bin mir aber auch bewusst, es wird immer eine nachlaufende Gesetzgebung an der Stelle sein. Außer wir kriegen jetzt irgendwie ganz viele Verbote durch, die jetzt noch niemand vorhersehen kann, dass sie gebraucht werden. Aber du merkst selber, das ist unrealistisch. Aber dieser Ansatz ist, glaube ich, ein sinnvoller, weil wir damit die Möglichkeit erhalten, den Digital Markets Act dann so aktuell wie möglich zu halten.
Also man hätte, die EU würde sich dann die Möglichkeit aufhalten, die Black, White und Grey Lists noch zu erweitern im Nachhinein.
Genau. Und dann ist sicherlich immer die Frage, wer darf das? Die Kommission wird sagen, nur wir dürfen das. Wir als Parlament werden sagen, nix da, wir wollen mitreden. Genau. Aber das ist die Regelungssystematik, die ich da sehe, ja.
Wann glaubst du, werden beide Gesetze greifen? Also das Digital Service Act und das Digital Market Digital Market Reform Act, ich weiß nicht, wie der heißt.
Ja, DSA und DMA.
DSA hat man schon oft gehört, aber DMA war mir echt relativ neu. Okay.
Ja,
Digital Market Act.
Ja. Genau, da ist die Kommission ja auch ein bisschen neuer mit sozusagen um die Ecke gekommen. Also Vorschlag erwarte ich immer noch für den 2. Dezember, also für bald. Und dann wird es im Parlament und Rat diskutiert und das kann dauern. Ich würde mal sagen, 1 bis 2 Jahre. So. So, und dann ist die Frage, wird das eigentlich eine Richtlinie oder wird das eine Verordnung? Wenn es eine Verordnung wird, dann gilt sie in dem Moment, wo sie verabschiedet ist, außer man macht irgendwie so eine Krücke wie bei der Datenschutzgrundverordnung. Da hat man ja gesagt, sie gilt, aber sie wird erst 2 Jahre später angewendet. Einmalig und auch etwas, was wir, glaube ich, nicht wiederholen dürfen, weil wir gesehen haben, in den 2 Jahren hat sich niemand um die Umsetzung gekümmert, wie es eigentlich gedacht war, sondern das hat jeder erst 3 Monate vorher gemacht. Oder ich überspitze das jetzt hier ein bisschen. Deswegen, eine Verordnung würde sofort mit in Kraft treten gelten, wenn es eine Verordnung wird oder wenn es 2 Verordnungen werden, dann könnte es sein, dass wir 2024 Ende 2023, 24 ein Gesetz haben, das in Kraft ist. Wenn es eine Richtlinie wird, dann haben die Mitgliedstaaten in der Regel 2 Jahre Zeit, das umzusetzen. Also haben wir 2020 den Entwurf, sagen wir mal Mitte 2022, also nach 1,5 Jahren, schließen wir das Verfahren ab und dann sind es nochmal 2 Jahre zur Umsetzung. Dann hätte man Mitte 2024, dass alle Mitgliedstaaten das umgesetzt haben müssen. Dann haben wir schon mal neu gewählt und nicht jeder Mitgliedstaat hält sich an diese 2 Jahre zur Umsetzung, weswegen ja auch eine Verordnung von uns sozusagen favorisiert wird. Ja, also das ist so der Zeithorizont.
In jedem Fall. In jedem Fall, also so 2024, 2025 könnte ungefähr die Zeit sein, wo es dann noch um die Wurst geht, sage ich jetzt mal.
Ja. Genau. Ob das befriedigend ist, muss jetzt jeder und jede selbst bewerten. Aber klar, bei so einem umfänglichen Gesetz, und wir haben ja auch gesehen, wie lange das gilt, glaube ich, macht es schon Sinn, sich das jetzt sehr genau anzuschauen und sich auch die notwendige Zeit zu lassen.
Bei der Artikel 13 Gesetzgebung und den Upload-Filtern gab es ja so eine Aufmerksamkeit Weihnachtspeak. Mhm. Ich glaube, Frühling 2019 war das ungefähr.
Ja.
Als dann quasi die heiße Phase war. Wo in diesen 4 bis 5 Jahren zwischen jetzt und die Richtlinie beziehungsweise Verordnung gilt tatsächlich. Wo siehst du da nochmal so ein, wo wäre nochmal so ein Aufmerksamkeitspeak? Ich meine, ich habe das Gefühl, dass jetzt sich relativ wenig Leute mit der DSA oder der DMA beschäftigen. Wäre da quasi die heiße Phase, wo das auch die Titelseiten der Zeitungen bestimmen könnte?
Ja, also danke, dass du mir die Möglichkeit gibst, so lange darüber zu reden. Und zwar jetzt schon, weil du hast völlig recht, die Aufmerksamkeit ist eigentlich immer an der falschen Stelle. Genau jetzt geht's darum, jetzt, wenn wir als Parlament tätig werden, wenn die Kommission den Vorschlag macht, wenn wir das diskutieren, die nächsten 1 bis 2 Jahre sind die relevanten. Aber da wird sich niemand dafür interessieren, weil dann alles im Fluss ist, alles hochkomplex. Und der Peak wird wieder da sein, wenn es in den Ausschüssen abgestimmt wird, da aber auch noch nicht so groß, und wenn es dann im Plenum ist. Und im Plenum ist eigentlich immer alles schon zu spät. Du kannst dann immer noch versuchen, so wie wir das bei den Upload-Filtern auch versucht haben, gewisse Teile rauszustreichen. Aber dann ist eigentlich nur noch, mit der großen Axt möglich, ich bin heute ein bisschen martialisch in meinen Bildern, dann kannst du da sozusagen noch gewisse Teile wieder rausstreichen, aber großartig ein neues System vorschlagen oder so ist dann nicht mehr. Aber dann wird der Peak wieder da sein. Das ist jetzt wie bei der Agrarreform, dass am Ende sozusagen nur darüber berichtet wurde, aber die 2 Jahre vorher, die das ganze Ding verhandelt wurde, eigentlich sich kaum niemand außer Expertinnen und Experten damit beschäftigt haben. Das ist ein großes Problem. Aber so wird es leider vermutlich auch dabei kommen. Aber du versuchst ja hier schon mit sehr, sehr gutem Beispiel voranzugehen.
Ja.
Dafür nochmal danke.
Ja, gerne. Ich meine, ehrlich gesagt, mein persönlicher Eindruck war nur bis jetzt, dass ich festgestellt habe, okay, krass, da kommt eine Gesetzgebung, die, wenn ich mir jetzt meinen Alltag anschaue, nämlich irgendwie, wie sehr ich irgendwie mit den Diensten von Google, Amazon, Apple und so weiter irgendwie interagiere und irgendwie, ich meine, schon kleine Änderungen davon ändern ja unseren Alltag, also wie zum Beispiel auch die Corona-App gezeigt hat, ja, dass es ja irgendwie tief eingreifend ist, und wenn das jetzt das Gesetz ist, das gerade gemacht wird oder die Verordnung oder die Richtlinie, die große Teile dieser Dienste neu regeln wird oder dieser Märkte, dann ist es ja auch was einen ungeheuren Einfluss auf unseren Alltag haben wird. Also ich meine, gerade auch aktuell die amerikanische Wahl und die Frage, wie haben soziale Netzwerke damit zu tun, dass Donald Trump überhaupt Präsident geworden ist. Und das hat ja alles, also es ist ja unglaublich weitreichend alles, um dann so ein bisschen unbefriedigend zu sehen, dass es halt darauf hinauslaufen könnte, was du gerade sagtest, dass man dann sagt, okay, dann hat man 2023, maybe 2024, nicht, irgendwann die große Debatte, und also so ähnlich wie bei der Upload-Filter-Debatte, wo man dann feststellt, ja, eigentlich ist es schon zu spät, bitte stimmt für dieses oder bitte stimmt für jenes ab, und irgendwie dann noch ein paar YouTuber-Demos vom Alexanderplatz bis zum Potsdamer Platz in Berlin. Und dann
super eindrucksvoll ist das gelaufen und hätte ja auch fast gereicht und hat, glaube ich, auch viel geändert, aber halt nur für einen wichtigen Punkt. Aber in dieser Urheberrechtslinie waren ja noch so viel mehr Dinge drin, die besser hätten laufen können und müssen. Das ist schon ein Problem. Und die Komplexität ist, es hilft nicht, das leichter verständlich zu machen, ja.
Ja, aber anders, ich verstehe es auch, muss ich ehrlich sagen, ne? Wenn ich jetzt überlege, ich meine, ich beschäftige mich ja den ganzen Tag nur mit digitalen Themen, wenn man dann Leuten erklären soll oder überhaupt selbst verstehen soll, halt irgendwie, ich meine, das sind ja irgendwie, diese Thematik ist ja irgendwie komplex, irgendwie, was genau macht Amazon, was genau macht Google, was genau macht Facebook, das sind ja eigentlich 3 Universen, wenn man schon will. Ja. Das dann gemischt mit der EU-Gesetzgebung, was natürlich auch ein Universum an sich ist, und da irgendwo einen Punkt zu finden, der verständlich ist, aus dem man irgendwie was rauskristallisieren kann, ist einfach eine Aufgabe, sag ich mal.
Ja, und braucht auch. Ich meine, ich habe jetzt gerade, weiß nicht, wie lange wir jetzt hier schon quatschen, auch schon wieder 52 Minuten so, und trotzdem sind wir ja eigentlich noch nicht in allen Bereichen super tief drin gewesen, so. Und das ist auch ein kontinuierlicher Prozess. Und nochmal, wir haben vorhin auch über Lobbyismus und so gesprochen. Dass es Lobbyismus gibt, ist nicht schädlich. glaube ich, sondern hilfreich, Dinge zu verstehen. Zum Beispiel, Snapchat würde wahrscheinlich jeder von uns in einen Hut werfen, wahrscheinlich nicht jeder, aber ich zum Beispiel habe es getan, würde sie erstmal in einen Topf werfen mit Instagram, weil gleiche Funktionalität, aber Snapchat hat ganz andere Vorstellungen von dem, wie Dateninteroperabilität zum Beispiel laufen soll, als es Instagram hat. Weil Snapchat sagt aus einer Rolle des kleinen Wettbewerbers, sagt, ja, Interoperabilität gut und schön, aber macht's bitte so, dass Instagram nicht alles von uns abgreift und wir dann nichts haben. So. Und deswegen, diese Gespräche sind dann auch schon wichtig. Und ich bin Jurist von Hause aus, deswegen verstehe ich das mit dem Programmieren sowieso erst nur sehr, sehr schwierig. Und höre mir dann verschiedene Seiten an, bilde mir dann meine Meinung. Und problematisch wird es dann, wenn es Kolleginnen und Kollegen gibt, die sich nur eine Seite anhören, die nicht Transparenz machen, mit wem sie reden. Aber um sich so eine Welt zu erschließen, ist es notwendig. Es ist dann notwendig, auch mit BürgerrechtlerInnen zu sprechen, mit ProgrammiererInnen zu sprechen, aber auch mit Marktaufsehern zum Beispiel zu sprechen. Also um zu sagen, naja, ist ja gut und schön, dass ihr eine europäische Behörde machen wollt, aber habt ihr schon bedacht, dass das in allen 27 Mitgliedstaaten unterschiedlich läuft? Und wie soll die europäische Agentur das eigentlich berücksichtigen? Halte ich für enorm wichtig.
Ja. Ja, Timo, du hast eben schon erwähnt, wir sind schon mittlerweile 54 Minuten dabei.
Sorry für die lange Antwort.
Nein, also ich fand es super spannend, aber ich würde sagen, wir bleiben jetzt bei unseren paar 50 Minuten. Ich fand es super spannend, mit dir darüber zu sprechen. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt, und ich hoffe, dass wir da noch zwischendurch mehr von hören werden und nicht erst im letzten Moment der große Aufschrei, oder ich meine, wenn die Regulierung gut ist, vielleicht auch kein Aufschrei, aber ich meine, irgendwie da dass auf jeden Fall die Aufmerksamkeit darauf nicht erst im letzten Moment kommt. Und ja, vielen Dank für das Gespräch.
Darf ich noch eine Sache? Ich habe gerade Twitter gelesen. Es gibt gerade auf meiner Uhr erschienen, dass es eine Digital Gatekeeper Task Force geben soll, to oversee enforcement of digital markets, of the Digital Markets Act. Und dass Deutschland jetzt gerade wohl sein Backing dafür ausgesprochen hat. Also ganz lustig, dass das jetzt hierzu passiert. Aber also du hast deswegen völlig recht damit, diese Aufsichtsstruktur ist ein absolut zentraler Punkt. Und ich glaube, da können wir demnächst nochmal wieder anknüpfen. Never ending story. Vielen Dank, dass du dir wieder die Zeit genommen hast.
Ja, alright, danke dir. Ciao.